du verliebst dich in deine Idee.
Mhm.
Und du verliebst dich auch in die Idee eines Kaufes, eines jeden Kaufes. So, wenn man sich lang genug mit einer Firma beschäftigt hat, ne, dann ist die super passend, auch vielleicht, wenn sie gar nicht so passend ist. Und ohne Integration hast du nichts gekonnt. So, das heißt Buy and Build. Mhm. Und beide Worte sind sehr ernst zu nehmen. So, ne, da wo kein Bild, hast du keinen Wert. Das heißt, also hast du Buy and Collect gemacht.
Ja.
Weil 6 Monate hast du quasi ein Zeitfenster, in dem jeder erwartet, irgendwas wird sich verändern. Nach den 180 Tagen gibt es kein großes Verständnis mehr dafür, weil was du 6 Monate schon gesehen hast, ist doch eigentlich auch für dich als richtig anerkannt. Was ist denn jetzt daran falsch?
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Eine steile These für dich, und zwar: Wer 12 Unternehmen kauft und integriert, macht keine Deals mehr. Er baut ein System. Aber wer kein System hat, scheitert spätestens beim 3. Kauf.
Das wäre fast schon ein Kauf, nachdem ich schon sagen würde, da funktioniert es schon nicht mehr. Also das Genie beherrscht das Chaos, heißt es dann, ne? Aber Chaos tritt dann relativ schnell ein. Also ja, der These kann ich zustimmen. Mittlerweile sind es bei mir ja auch über 30. Dementsprechend, es ist in der Tat so, ne, dass man auf jeden Fall, bevor man loslegt, einen Plan haben muss. Und da sorgt nicht nur die Marktgegebenheit dafür, dass man, wenn man Investoren dafür auch mit begeistern möchte, denen man auch natürlich sagen möchte, was man für einen Plan hat, bevor sie einfach mal sagen, ja, hier ist mein Geld, sondern man tut sich auch selber einen Gefallen. Selbst wenn es nur das eigene Geld ist, man eigentlich niemanden fragen müsste, bis auf Lebenspartner. Ne? Mhm. Und den sollte man fragen oder die. Den Ausschlag gibt letztendlich aber auch das, was man danach erleben würde. Ne? Hätte man den Plan nicht, ne, dann ist alles on the fly und dann ist Chaos vorprogrammiert. Und Leben in Chaos wird dann sehr schnell auch entsprechend nicht nur fordernd, sondern überfordernd.
Sehr passend für unser heutiges Interview, da wollen wir ein bisschen tiefer rein. Mein heutiger Gast hat in 8 Jahren 30 Unternehmen gekauft. Nicht als Investor, der unterschreibt und wartet, sondern als Unternehmer, der danach reinigt und gebaut hat. Du hast 2019 Citadel Systems AG mitgegründet mit einer klaren These. Hunderte von IT-Systemhäuser in Deutschland, die keinen Nachfolger haben und die zusammengenommen einen nationalen Champion ergeben können. Und in 6 Jahren hast du sozusagen 12 davon übernommen, integriert auf 13 Standorte und rund 170 Mitarbeiter aufgebaut. Und heute führst du Castelnuova und dort überträgst du genau dieses Modell auf andere Branchen. Bestattung habe ich gefunden, Hausverwaltung, Raumausstatter, Gebäudetechnik. Und ich würde sagen, du stehst für die These, dass Buy and Build kein Talent, sondern ein System ist, das man bauen und kopieren kann. Und darüber wollen wir heute sprechen. Tobias, willkommen im Buypreneur Podcast.
Tim, ganz herzlichen Dank.
War das soweit vollständig?
Ja, die Citadel Systems ist mittlerweile aber auch schon noch ein bisschen mehr gewachsen. Also mittlerweile haben die so an die 250 Mitarbeiter, haben jetzt 16 Akquisitionen gemacht. Ich spreche da ein bisschen von denen, ne, weil ich mittlerweile da gar nicht mehr im Vorstand bin, sondern im Aufsichtsrat.
Ja, ja, okay, sehr spannend. Welche Akquisition ist schwieriger? Akquisition Nummer 1 oder Akquisition Nummer 12?
Weil du klassischerweise bei der Nummer 12 schon eine Organisation um dich herum hast. Und die macht zweierlei. Auf der einen Seite nimmt sie dir Arbeit ab. Dreierlei vielleicht sogar. Auf der anderen Seite, jetzt mal schieben wir nochmal eine Nummer 2 dazwischen. Sie gibt dir auch deutlich mehr Klarheit, was du kaufst. Und die Nummer 3 ist, sie stellt etwas dar. Bei der Nummer 1 hast du ein richtig cooles PowerPoint-Deck. Und ein sehr selbstzufriedenes, überhebliches Lächeln vielleicht auf den Lippen, ne, das du aus deiner Vergangenheit herausbringst, bist aber erstmal gar nichts. Ne? Und das sieht der auf der anderen Seite des Tisches sehr genau. Ne? Und der wägt dann wiederum auch die Person auf der anderen Seite des Tisches ab. Ist das denn irgendwer, der nachher mein Unternehmen auch in meinem Sinne weiterführen kann. So. Oder in seinem Sinne, der mir wiederum gefällt. Das mag ja auch in Ordnung sein, aber das ist verdammt schwer vorzustellen, wenn man sich mal in diese Schuhe reinversetzt. Wenn da nur ein Männlein sitzt, ne, mit einem Plan, ne, und ansonsten relativ wenig drumherum.
Okay. Wo schläfst du nachts besser? Mit bei einem Bestattungsunternehmen oder im IT-Systemhaus?
Ach, das schläft sich tatsächlich bei beiden sehr gut. Das sind beide super spannende Branchen und beide so individuell und trotzdem irgendwie auch rund um Menschen. Ne? Auch beim IT-Systemhaus geht es eigentlich um den Faktor Menschen.
Was macht dir mehr Spaß, Akquisitionsphase oder Integrationsphase?
Das würde ich heute beantworten mit Akquisitionsphase, weil ich mich eben hauptsächlich drum kümmere. Gleichzeitig aber habe ich auch Phasen im Leben gehabt, wo ich Integration super cool fand, ne, weil es gerade in dem Moment auch zu meinem Leben gut passte.
Roll-up oder Buy-and-Build?
Ja, das wäre jetzt tatsächlich irgendwie, weil beide Worte beschreiben nach meiner Definition das Gleiche. Das wäre tatsächlich ein bisschen Semantik. Also ich stehe auf dem Standpunkt, dass es Buy and Build eigentlich ist. Und Roll-up gaukelt einem so ein bisschen vor, ich roll die ganze Branche auf. Und das ist eine Semantik, die steckt ja nicht dahinter. Wir reden normalerweise in den Branchen, in denen wir unterwegs sind, von Tausenden von Marktteilnehmern. Und die rollst du nicht auf, diese Branche, ja. Sondern, und das ist unser klassischer Ansatz, in all dem, was wir tun. Wir nehmen viele, viele sehr kleine Unternehmen und bauen aus denen eine neue Gruppe. Und die ist resilienter. Man kann plötzlich wen fragen, wenn man ein Problem hat. Es macht Spaß für die Mitarbeiter, weil sie plötzlich ganz andere Aufstiegschancen haben. Die Kunden fühlen sich wohler, weil es ihnen vielleicht sogar schneller mal geholfen wird in Themen, die normalerweise gar nicht bedient werden konnten. Also deswegen sage ich lieber Buy and Build.
Okay. Welcher Moment zählt für dich mehr? Der erste Kontakt zum Verkäufer oder das eigentliche Signing?
Der erste Kontakt. Also das hängt aber auch wirklich eher damit zusammen, dass ich für das Thema Mensch, für diesen Faktor Mensch eben sehr viel übrig habe. Ich glaube, man muss ein ziemlich klares und auch eindeutiges Skillset mitbringen. Das ist umfangreich. Das ist auch natürlich schwer zu erlangen. Nichtsdestotrotz würde man nur das bringen müssen. Und es ist alles immer nur die Theorie und man rattert Textbücher runter. Dann fände ich es fürchterlich langweilig. Deswegen ist der Faktor Mensch im kleineren Mittelstand, der mit da drauf kommt, neben all dem, was man nun mal auch können muss, das ist das, was für mich den eigentlichen Reiz dann auch mit ausmacht.
Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen in die Historie. Und du hast so ein bisschen, so hört sich das auf jeden Fall an, bei der Citadel quasi so ein bisschen das Handwerkszeug dieses Buy-and-Builds scheinbar sozusagen, war es das erste Mal, dass du das gemacht hast? Oder woher kommt sozusagen dein Handwerkszeug, sozusagen Unternehmen in Reihe zu kaufen?
Naja, das Handwerkszeug, also ich bin ein Entrepreneur by Decision, ne? Und insofern ist es etwas gewesen, das auf eine relativ lange Managementkarriere dann folgte, ne? Also was heißt lang? Ich glaube, so die ersten grauen Haare sieht man, ne? Also von daher, gestern war das Studium nicht, aber auch nicht ewig lang entfernt, also dementsprechend waren es so ungefähr eben so die 20 Jahre, die man dann jetzt mittlerweile mal Dinge gemacht hatte in Konzernen, im Studium und nach dem Studium und hat dann selber Firmen geführt. Ich war in unterschiedlichsten Branchen unterwegs, wollte ursprünglich mal Banker werden, dann habe ich mich doch anders entschieden, habe dann Investor Relations zum Handel gemacht, habe Logistik gemacht, war bei einer der großen Beratungen, war auch mal in der Entsorgungsbranche, auch das, habe im E-Commerce viele Jahre verbracht und all das wiederum bereitet dann so nach und nach darauf vor, dass man so auch unterschiedliche Konzernkontexte, aber in meiner letzten Funktion als Vorstandsvorsitzender von einer Firma, die am Kapitalmarkt auch notierte und weltweit Software vertrieben hat für große Marken, hatte ich auch international da meine Mitarbeiter sitzen. Das ist natürlich dann auch ein Trainingsground, ne, wo du dann auch den ein oder anderen Investor triffst, ne, und auf den Kapitalmarktkonferenzen ein Unternehmen dann pitchst, ne, weil du den Aktienkurs pflegst und das merkst du dann auch, dann kannst du den Ticker ja mitlesen, ne, und du als Vorstandsvorsitzender machst nachher natürlich dann auch die ganzen Meldungen, machst also das, was den Kurs nachher auch bestimmt. Und insofern war das alles ein Training dafür, dass ich dann 2017, ne, die Entscheidung fällte, so mit 2017 hatte ich einen neuen Investor reingeholt bei dem Unternehmen, so mit der nächsten HV, ne, Hauptversammlung, ne, lege ich mein Vorstandsmandat nieder, ne, und kehre dann einmal nach Hause zurück. Ne, denn diese Funktionen, die führen einen überall hin, aber meistens eben nicht nach Essen, wo ich sitze. Und das ist halt ein Thema gewesen, dass ich gesagt habe, dann wird es wahrscheinlich eher was sein, was ich mir selber kaufen muss. Und diese Entscheidung, die hat mich dann zum Unternehmer gemacht. Und was hat mich dann zum Buy-and-Build-Unternehmer gemacht? Sicherlich genau, das ist ein Blick auf den Markt. Und der Blick auf den Markt war schon beim allerersten Case, den wir da gemacht haben, nämlich das Citadel Systems, war schon einer, wo ich eben sah, oh, guck mal, da gibt's ja nicht nur ein IT-System aus, was ein Käufer sucht, sondern gleich mehrere. Und das ist ja eigentlich ein ganz anderer Case. Da muss man ganz anders entsprechend vorgehen. Das ist ja eigentlich ein Buy-and-Build, was dann sinnvoll ist. Ne? Und das ist der Startpunkt gewesen, dann auch diesen Markt intensiver zu bearbeiten, viele Gespräche führen. Übers Jahr 2018 habe ich eine Pipeline aufgebaut, ne, von Unternehmen, die man kaufen könnte. Hab mit den Unternehmern gesprochen und deswegen sage ich auch, das war so eins der härtesten Jahre im Sinne von, wie schwierig ist es eigentlich zu pitchen, ne, wenn du einfach noch niemand bist. So, ne, dann ist das verdammt schwer, ne, bei einer Nummer 12, ne, ist das nicht mehr ganz so wild.
Du hast schon mal 11-mal bewiesen, dass es funktioniert. Das ist natürlich bei 1, 2, 3 auf jeden Fall deutlich schwieriger. Ja,
genau.
Was hast du in der Zeit gelernt? Also du bist sozusagen ja mit einem Buy-and-Build-Konzept sozusagen an den Start gegangen. Gab es das Modell so ausgereift schon, also war das schon ein etabliertes Modell, was man damals schon gemacht hat? Oder also insbesondere hier im deutschen Raum, oder kam das hier gerade erst an?
Naja, also Buy and Build ist, ich denke immer nicht nur an den deutschen Raum. Ich habe in Deutschland, USA studiert, ne, und auch in Nordamerika gearbeitet, aber letztendlich, ne, da ist das halt auch gang und gäbe. Also von daher, Buy and Build gibt's schon, aber es gibt eben nicht im unteren Mittelstand, und den definiere ich jetzt mal mit entsprechend zwischen 1 bis 5 Millionen Euro Umsatz, ne, gibt es nicht genau solch ein Konstrukt, wie wir es machen. So, ne, das ist normalerweise entsprechend zwei Lagen zu tief, ne, für das Skillset, für das Besteck, was man normalerweise eben nutzt, ne, als Unternehmen, um bei einem Bild zu machen. Was es aber immer gibt, ne, ist natürlich Konzerne, die gerade auch in einem solchen Umfeld schon existieren und kaufen. Und da gab es natürlich genauso auch große Systeme aus Gruppen, ne, die schon längst existierten und die auch gekauft haben. Aber das ist halt für diese kleinen Systemhäuser überhaupt nicht das Thema gewesen. Mhm. Und die suchten schlichtweg auch einen Nachfolger. Und da würde ich gerne nochmal auf den Prozess auch mit eingehen, ne, der mich wiederum dann hingebracht hat. Denn ich finde das wichtig, ne, dass man letztendlich, wenn man dann einmal was gesehen hat, dass man dann nicht anfängt, da weiter rein zu vertiefen und weiter reinzudrehen, sondern irgendwann auch mal zur Seite zu treten und zu sagen, habe ich mittlerweile eigentlich einen Knick in der Linse, ne? Und dann einfach mal auch von der Seite jemanden drauf gucken zu lassen, bitte validier das.
Ja.
Und das habe ich machen lassen, ne? Habe da einen lieben Geschäftsfreund eben gefragt, ne? Mach mir bitte mal eine Studie dazu. Ne? Ja, okay. Ich möchte hier nicht mich verrennen, denn das ist ein ganz wichtiges Thema. Du verliebst dich in deine Idee. Und du verliebst dich auch in die Idee eines Kaufes, eines jeden Kaufes. So, wenn man sich lang genug mit einer Firma beschäftigt hat, ne, dann ist die super passend, auch vielleicht, wenn sie gar nicht so passend ist.
Ja.
So, und dann wird sie im Kopf passend gemacht, ne, weil das muss doch irgendwie funktionieren. Und das kriegen wir ja auch noch hin und so weiter und so fort. Es gibt da so gegeneinander laufende Themen, ne? Und dann höre ich auch gleich auf, wenn ich ganz im
unbedingt, war. Auf gar keinen Fall, wir wollen da tiefer rein. Also.
Ja, also es gibt die gegeneinander laufende Themen. Auf der einen Seite, du verliebst dich in dieses Thema, Na, und auf der anderen Seite und muss da entsprechend dir auch selber Einhalt gebieten. Und auf der anderen Seite wiederum habe ich einen Spruch gelernt, ne, ich glaube irgendwann hatte ich mal so für mich gemerkt, du kannst erst einmal arbeiten, wenn du es hast. Und es ist super bitter, wenn man dann in einem Prozess den Prozess leider kaputt gehen sieht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und alles, was da jetzt schon in der Schublade lag, an Strategie, an Wissen über die Mitarbeiter, Wissen über die Kunden, Wissen über das, was man nachher daraus machen kann, kannst du vergessen. Mhm. Diese Schwere, die einen dann trifft, diese Müdigkeit, die einen dann trifft, das ist das, was dagegen läuft.
Ja, ja. Also, dann verstehe ich das so. Das heißt, du bist mit einer Hypothese sozusagen gestartet, hast gesagt, okay, Buy and Build im Bereich sozusagen IT-Systemhauser und hast, sag ich mal, einen befreundeten oder sozusagen den, ich sag mal, unabhängigen Menschen beauftragt, hast gesagt, tritt doch mal richtig kräftig gegen diese Hypothese und versuch die mal zu Fall zu bringen, ob ich da nicht inzwischen langsam zu verliebt bin in eine Branche, die eigentlich sozusagen gar nicht so attraktiv ist, oder ne, wo sind denn hier eigentlich sozusagen die dünnen Bretter, die tragend aussehen, aber eigentlich gar nicht so attraktiv sind.
Genau so ist es, ne? Und diese Marktstudie, ne, und genau diese Untersuchung hat viel Sinn gemacht in all dem, was ich nachher auch eben auch darstellen konnte, gegenüber Banken, gegenüber Investoren, gegenüber den Menschen, die ich auch für den Case begeistern konnte. Ne, also das war dann nachher auch eine ganz wichtige Grundlage dafür. Das ist aber eine Folge davon, dass man sich erstmal vor sich selber schützen muss, ne, und genau eine solche externe Betrachtung dabei haben muss. So gehen wir heute auch immer noch an Märkte dran, ne? Wenn wir wiederum in einen Markt hineingehen, machen wir zuerst Experteninterviews und überzeugen uns erstmal selber davon, ist da was dran? Ne, können wir unsere Grundthese bei einem Bild, ne, in einem fragmentierten Markt, ne, der in sich wächst, können wir das bestätigen? Und wenn wir das haben, muss es eine externe Marktstudie geben.
Okay, spannend. Also, weil das ja tatsächlich, genau wie du sagst, sozusagen Investoren, also den Geldgebern, ob jetzt Investoren oder irgendwie FK-Geber, ja durchaus vertrauenswürdig, also zum Vertrauen beiträgt. Ob das jetzt exakt vertrauenswürdig, dass der letzte Tropfen war, der hilft quasi, dass der Deal zugesagt wird oder dass er die Finanzierung zugesagt hat, das ist ja natürlich nochmal unklar, aber es hilft natürlich, wenn da sozusagen extern das einmal bewertet wurde. Gute Unternehmer lösen ihre Probleme nicht allein und genau dafür haben wir die Bipreneur Community entwickelt. Dort findest du Ressourcen für Searcher und Operator, exklusiven Content, der nur dort veröffentlicht wird, und du findest vertrauensvollen Austausch mit anderen Unternehmern in der Nachfolge. Wenn du also nicht allein sein willst in deiner Suche nach einem Betrieb zur Übernahme, komm gerne in die Community. Den Link findest du unten in den Shownotes oder unter bipreneur.de. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Lass uns doch mal einen kleinen Deep Dive machen in das Thema. Sozusagen, wie systematisieren wir jetzt quasi eigentlich so ein Akquirierungs-Acquisition-System? Wie bauen wir eigentlich, wie habt ihr quasi ein System gebaut, das quasi hilft, das eigentlich in eine Systematik, in eine Kontinuität zu bringen? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja. Also das war natürlich dann auch schon Teil dessen, was wir 2018 zusammengetragen haben. Und ich würde mal damit anfangen, never walk alone. Ja. Also dieses Thema aufzubauen. Ich hatte schon seit Mitte 18 hatte ich dann schon einen M&A-Berater an meiner Seite, ne, der immer wieder auf Abruf, also in losen Abständen dann mit mir zusammen mal auch zu Targets gegangen war, ne, und den ich immer mal wieder so konsultierte. Dann wiederum wurde es im Herbst klar, wenn ich da alleine nur sitze, ne, das ist auch mit einem M&A-Berater daneben immer noch nur der eine Kopf. Ne, das muss ein anderes Backing haben, eine andere Grundlage. Ich brauche auch Vollblut-ITler eben auch mit dabei. So, und so sprach ich meinen damaligen IT-Leiter an, ne, der wiederum in der Firma davor dann auch so signalisierte, wird er wahrscheinlich bald ausscheiden. Er sagte, ja, dann lass uns mal sprechen. Mhm. Ne, und dann gab es noch einen weiteren IT-Berater, ne, mit dem wir zusammengearbeitet haben, mit dem habe ich dann auch gesprochen. Und plötzlich waren es schon drei. So, und dann wurde klar, wenn man so etwas macht, braucht man eine gesellschaftsrechtliche Struktur, die das gut abbildet. Und so entschieden wir uns damals, ne, aufgrund von Finanzierungsthemen, die man dann im Bereich der Kaufpreiszahlung dann hat, für das vielleicht etwas elegante Konstrukt der AG. Ne, und darüber aus den Aufsichtsrat. Also sprach ich drei weitere Personen an. Und am Ende des Tages, ne, ist aus meiner Idee dann das geworden, was 11 Gründer, ne, am 27.03.2019 in Frankfurt zusammengetragen haben, nämlich die Gründungsurkunde der Citadel Systems AG.
Okay, stark.
Also es fängt mit dir an.
Ja, genau. Also du hast sozusagen die gesamte Gedankengrundlage vorweg einfach schon, ihr habt ein Konstrukt gebaut, ihr habt sozusagen viele Dinge, das ganze Fundament, das alleine habt ihr schon systematisiert. Jetzt kann man ja sagen, einem, ich sag mal, First-Time-Buyer, also jemand, der das erste Mal kauft und meinetwegen vielleicht auch nur ein Unternehmen oder vielleicht meinetwegen irgendwann später noch irgendwie ein paar Add-ons kaufen will, der baut sich eine Holding und seine operative Gesellschaft. So, aber ihr seid sozusagen den Schritt weitergegangen. Für euch war klar, ihr wollt jetzt nicht ein oder zwei Unternehmen kaufen, sondern eben deutlich mehr. Genau. Und was braucht es da eigentlich dann sozusagen für eine Governance, da, um das sozusagen strukturell auch gut zu halten? Insbesondere in der Größenordnung braucht ihr eben externes Kapital. Was ist denn attraktiv für Banken auch zu investieren?
Ich muss mir gerade so ein bisschen innerlich schmunzeln, als du gesagt hast, Banken investieren, da wird der Banker wahrscheinlich direkt Schnappatmung kriegen. Ne? Ja. Weil die investieren nicht. Ne?
Sind nee, du hast genau, das ist vollkommen recht. Ja.
Nein, aber das ist auch da wieder Semantik. Ne? Also letzten Endes, ne, natürlich wird auch Fremdkapital investiert. Ne?
Ja.
Und
ja.
Trotzdem aber in der Semantik liegt nachher auch dann die Kraft, weil was heißt das eigentlich? Die sind ja risikoavers. So, ne, sie möchten nicht ins Risiko gehen. Ins Risiko müssen die Eigenkapitalgeber gehen, ne. Das heißt, das Geld, was die Banken dazugeben, das muss ich definitiv auch zurückzahlen. Und so challengen sie natürlich auch jede Akquisition. Mhm. Und das gilt auch für, und das ist das Anfangsbild gewesen, Akquisition 12, ne, gilt auch für Akquisition 30 und plus, ne. Sie wollen immer genau wissen, dass diese eine Akquisition sich auch wieder rechnen wird und in sich alles trägt.
Ja. Wie seid ihr vorgegangen? Also wenn ich mir jetzt so ein System vorstelle, ich habe mal irgendwie für mich überlegt, also im Prinzip, ihr müsst regelmäßig sozusagen nach neuen Targets suchen, ja. Ihr braucht irgendwie so einen, ich sag mal, einen Qualifizierungsprozess. Ihr müsst irgendwie jedes Target, was ihr so, müsst ihr durch so einen Prozess durchführen, ist es attraktiv für uns? Wie dann LOI, DD und so weiter, ihr müsst es dann wirklich in der Tiefe durchdringen. Signing, Übergabe und Integration. Das waren so fünf Phasen, die ich mir so kurz zusammengeschrieben habe, wo ich dachte ja, so.
Lasse mich mal sortieren in der Form, dass ich vielleicht noch den einen Schritt vorweg eben noch mache. Die Target-Selektion kommt ja dann aus einer Pipeline, die du aufbaust, und diese Pipeline baust du ja auch auf Vorkriterien auf. Und das kommt aus der Marktselektion heraus. Wo du dir ja bereits schon beim Betrachten des Marktes dann überlegst, ja, welche Firmen könnten es denn sein? Bei mir war es die klare Entscheidung, ne, ich möchte irgendwo Firmen in dem Markt, ne, haben zwischen 10 und 50 Mitarbeiter.
Mhm.
So, ne, und das ergibt sich jetzt, das sind halbe Händler, ne, und halbe Dienstleister, ergibt sich also insofern dann bei ungefähr 100.000 Euro pro Kopf. So, und dann kommst du also dann auf 1 Million bis 5 Millionen Euro Umsatz. So, so kommen genau diese Größenordnungen. Das gilt tatsächlich lustigerweise für viele Branchen, die so ähnlich strukturiert sind. Glaubt man manchmal gar nicht, aber 100.000 pro Kopf, das gilt für einige Branchen. Und insofern war das eine Grundentscheidung, schon mal, die du gefällt hast. Dann fallen also alle weg, die oben drüber sind. Es fallen auch diejenigen weg, die unten drunter sind. Ja. So, und nach denen selektierst du dann schon mal. Was passiert dann? Ne? Wir sind Unternehmensnachfolger. Das bedeutet also, wir suchen genau die Unternehmer, die einen Nachfolger suchen. Und da gibt's so drei Momente, in denen ein Unternehmer einen Nachfolger sucht. Ne? Den einen Moment, ne, den nehmen wir mal vorweg, den schließen wir aus. Ich weiß nicht, wie ich die Gehälter nächsten Monat zahlen soll. das machen wir nicht. Das ist ein anderes, sehr löbliches Geschäftsmodell mit Sanierungen und Turnarounds. Das tun wir aber nicht. Wir kümmern uns ums Wachstum, weil ein solches Unternehmen, das in Sanierung und Turnaround ist, das ist sehr in sich gekehrt. Das muss sich erstmal um die eigenen Hausaufgaben kümmern und arbeitet mit dem, was es hat. So, wir wollen quasi eben von vornherein immer in Wachstum denken. Und dann bleiben zwei über. Das ist der eine, der sein Leben verändern möchte. Das kommt auf unterschiedlichen Richtungen. Entweder das Lebensalter oder vielleicht auch mal genau eine Lebensentscheidung, wo man sagt, ich möchte mein Leben gerne anders verbringen. So haben wir auch dem Unternehmer sein Unternehmen abgekauft, der eigentlich ab dem Zeitpunkt Enduro fahren wollte. Der ist Enduro-Instructor geworden und hat sich halt ausgerechnet, wenn ich mein Unternehmen für den und den Preis verkaufe, dann kann ich es bis zur Rente tun. Und dann gehe ich in Rente.
Ja.
Macht er jetzt auch. Also von daher, das ist eine Lebensentscheidung. Ich möchte eigentlich was anderes machen oder ich muss aufgrund meines Alters was anderes machen. Der, das ist bei uns tatsächlich irgendwie auch gefühlt pari pari. Das ist der zweite ist dann derjenige, der sagt, ich habe irgendwo eine Wachstumsgrenze. Ich habe eine Marktentwicklung, die ich nicht alleine hinkriege. Ich habe vielleicht eben das Management-Handwerk auch nie gelernt. Ich bin Unternehmer, das ist was um mich herum gewachsen, aber ich komme jetzt managementseitig an eine Grenze. So, also der hat eigentlich die Suche nach einem neuen Heimathafen. Und den bieten wir dann genauso gerne. Und der bleibt ja auch dabei. Das ist ja das Schöne dabei. Also der möchte sich ja weiterentwickeln, weiß halt nur nicht entweder, wie es geht oder wie es tun soll, weil der Markt sich mittlerweile zu schnell dreht, zu schnell entwickelt hat. Und das kannst du in einer solchen Gruppe natürlich gut abbilden.
Ja. Und das heißt aber sozusagen, für die zwei habt ihr quasi dann, also das waren zwei, die ihr nach denen ihr gesucht habt, oder hattet ihr auch da nochmal eine Differenzierung, dass ihr sagt, wir wollen eigentlich ganz gern wirklich in die, also nur sozusagen aus dieser Lebensentscheidungsthematik,
nee,
also
nicht.
Da wart ihr beide offen.
Also landläufig hat man ja auch im Grunde genommen, wenn man Unternehmensnachfolge hört, von der Wortbedeutung denkt man immer an den alten grauhaarigen Menschen, der dann letzten Endes sagt, ich möchte mich jetzt zur Ruhe setzen. Und das ist so aber eben nicht. Und das ist auch ein schönes Learning, das ich über die Jahre dann gemacht habe. War auch relativ früh. Also über die Jahre ist ein bisschen jetzt übertrieben. Also ich glaube, den ersten mit tieffarbigem Haar, in seinen 30ern haben wir Ende 2021 auch mit dazu genommen. Also von daher, das ging dann schon relativ früh los, dass man gemerkt hat, oh, der Nachfolgemarkt ist dann doch ein bisschen bunt. Und es ist halt nicht nur A und B. Aber vielleicht zu deiner Frage der Systematik nochmal zurückzukommen. Das sind also so Vorselektionen, die du machen musst. Und dann wiederum geht's in den Prozess an sich rein. So, dann sprichst du mit denjenigen. Und während du sprichst, baut sich was auf, wo man letztendlich dann merkt, wächst jetzt Vertrauen, wächst ein gewisser Appetit und hat man Interesse aneinander. Und das unterlegt man normalerweise dann damit, dass man auch formelle Schritte macht. So, das heißt also, wenn man so die ersten Gespräche dann hat, oder das erste Gespräch, dann geht man, mittlerweile ist man ja professionalisiert, geht man dann eben auch hin und sagt, dann gib mir doch mal vielleicht so lieb ein paar Zahlen, dass ich was machen kann. So, und kriegt man ein paar Zahlen rüber, so letzten Abschlüsse und wie es jetzt gerade läuft. Und auf der Basis gibt man ein sogenanntes Non-Binding Offer oder indikatives Angebot ab. Das ist der NBO. So, der NBO, der führt einfach dazu, dass man miteinander einfach mal auf dieser Basis mal gucken kann, passt es denn vielleicht auch von dieser Deal-Hygiene, von der Preishygiene? Weil nur als ein Hygienefaktor ist der Preis nicht. Der Kauf entscheidet sich zwischen den Menschen. So, und dann auf der Basis redet man weiter. So, dann hat man das erste formelle Dokument schon mal und da hat man eine Basis und dann kann man entsprechend darauf dann weiterarbeiten. Und wenn man sich da von vornherein eben merkt, das passt ja ungefähr, dann kann man sich weiter unterhalten. Und wenn man das tut, dann erreicht man auch dann nach wenigen Wochen bereits schon den Punkt, so jetzt kommt eine LOI. Und dieser Schritt ist dann, man liest es manchmal ein bisschen anders, aber ich finde, es ist für mich schon ein sehr formaler. Warum? Weil ab dem Zeitpunkt, nur auch wenn dieser LOI eben nicht ein Kaufvertrag ist, so, trotzdem ist es ein Dokument, ab dem Geld ausgegeben wird, und zwar auf beiden Seiten. Es öffnet sich ein Datenraum, Das musste bereitgestellt werden von der einen Seite, von der Verkäuferseite. Aha. Das hat Arbeit gekostet, das hat Zeit gekostet. Dann wiederum geht ein Team drauf, und das sind bei uns auch immer Externe, die da mit drauf gucken, weil auch da, wir möchten eben nicht zu verliebt in etwas sein, sondern es muss eben gechallenged werden. Und dann kommt die DD, die Due Diligence. So, und dieses Team, das kostet auch Geld. Das heißt also, da gibt's natürlich schon mal auch entsprechend Kosten, die entstehen. Und da muss man dann noch sagen, ja, wenn die Kosten da sind, dann muss man nachher auch vielleicht in die eigene Hosentasche greifen und diese Kosten ersetzen, wenn man das alles nicht so ernst nimmt und sagt von wegen, ach komm, ich breche das alles mal ab.
Ja.
Also der LOI ist schon ein Dokument. Ab dem Zeitpunkt will man miteinander, und dann macht man es möglich. Und was heißt das? Wir übersetzen das zum Beispiel so, dass wir zum Beispiel sagen, die DD ist eine Red Flag DD. Ich suche also nur nach den roten Flaggen, die irgendwo sind. Ich suche nicht danach, warum ich den Deal mache. Das wusste ich schon. Deswegen habe ich eine LOI geschlossen.
Ja.
Ich suche auch nicht nach irgendwelcher Verargumentierung, warum ich den Preis drücken kann. Das ist nicht der Punkt, sondern ich will rote Flaggen, nicht orangefarbene oder so hellgrüne. Ich habe insofern die Suche nach der roten Flagge. Und das geht natürlich auch deutlich schneller, dann wiederum zu qualifizieren. Dann kommt der Schritt, wo man nach der DD dann hingeht und sagt, so jetzt oder machen wir mal einen Zwischenschritt. Wir haben ein Zweidrittelgespräch dann zum Beispiel eingeführt, dass man nach zwei Drittel der DD sich zusammensetzt. Ganz persönlich. Und auch übrigens bei dem Zusammensetzen gab es schon den Punkt, dass ich einen Prozess aber abbrechen müssen, weil man, als man dann vor Ort war, und plötzlich hinten rübergefallen war. Und das war ein Moment, so Schimmel an der Decke und durchgesessene Stühle. Und dachte mir, um Gottes Willen, was müssen das für leidgeprüfte Menschen sein, die hier arbeiten? Und dann jeden Tag, weil das ist ja die Realität, in die diese Menschen da reingehen, um in dieser Realität dann irgendwie Wert schöpfen zu wollen. Da ist auf dem Rücken der Mitarbeiter gearbeitet, nicht mit den Mitarbeitern. Dann haben wir den Kauf auch entsprechend so abgeblasen. Normalerweise findest du das nicht. So, und das ist das Schöne. Jetzt mal von diesem 1% auf die 99 wieder genommen. Normalerweise kommst du dann zusammen und unterhältst dich nochmal, gehst abends auch essen und Berater haben alle ihre letzten Fragen gestellt. Darum geht's letztendlich natürlich auch. Und dann gibt's nur noch Abschlussarbeiten in der DD. Und am Ende der DD gibt's mit dem, was dabei rausgekommen ist, gibt's dann auch die Möglichkeit, den SBA, also den Kaufvertrag, zu machen. Und der Kaufvertrag muss natürlich auch wieder gelesen werden, er muss verhandelt werden. Da gibt's vieles, was an Reps and Warranties, ist das schöne englische Wort dafür. Und das sind wiederum dann die Garantien, die man abgeben muss. Da gibt es unterschiedliche Klassen von Garantien, die man als Unternehmer, wiederum als Verkäufer abgeben muss. Und das ist so ein ganz, ganz schwieriger Moment für denjenigen, der es nur einmal im Leben macht. Weil der wiederum sagt, ja, was soll ich da garantieren? Von manchen Dingen weiß ich doch gar nicht. Und da muss man aber nur mal sagen, ja, das Ding gehört dir aber. Und du sagst jetzt vielleicht, du weißt es nicht, aber trotzdem, du verkaufst es. Also letzten Endes, du musst dafür trotzdem entsprechend auch gerade stehen, wenn es nicht das war, was du meintest zu verkaufen. Und das nichts anderes als das ist es. Wenn ein Garantie eintritt, dann war es eben nicht das, was drauf stand. Sondern da war irgendwo dann doch was drin. Das hat man alles versucht auszuschließen in der DD, aber es kann alles entlang des Weges mal passieren. Dafür sind Unternehmen Organismen. So, und erst dann kommst du zum Signing. Und das Signing ist auch immer noch nicht das Closing. So, beim Signing sitzt du also wunderbar beim Notar, und da heißt es immer, erst wenn die Tinte trocken ist, richtig, genau. Und da gibt es auch einige Käufer, die dann wahrscheinlich in ihrem Leben schon erfahren haben, ja, und ich das Geld erhalten habe, und dann sind wir schon beim Closing, weil das ist beim Signing nämlich auch noch nicht passiert. Das ist ein sehr emotionaler Schritt. Ich kann mich an diverse Wochenenden erinnern, wo ich mit Inhabern auch telefoniert habe, die dann nochmal entsprechend tief ins Grübeln gekommen sind, weil dann wird's ernst.
Ja.
Ich dann ins Auto steige. Und den Stift muss ich ja nicht mitnehmen, aber im Grunde genommen den Stift dann zücken soll, der da liegt. Dann kommen nochmal sehr existenzielle Fragen. Und die sollte man sich eigentlich aus meiner Sicht auch relativ früh stellen. Ne? Denn das umkommt, das zeichnet sich ab. Warum tut man es nicht? Das sind ja alles intelligente Menschen. Ja, weil man plötzlich so gefordert ist. Ne? Der Datenraum, der hat plötzlich alles Mögliche abgefordert, muss 1000 Fragen beantworten. Und meistens macht man es ja selbst. Ne? Man hat nur ein ganz kleines Team drumherum in diesen kleinen Organisationen, die die Antwort geben können. Und dann ist man so unter Wasser. Und dann taucht man auf, weil der SPA durchverhandelt ist. Und plötzlich merkt man, oh, jetzt wird's ernst. So, und das ist eine emotionale Herausforderung, auf die kann man sich, glaube ich, auch schwer vorbereiten. Aber trotzdem, man sollte es zumindest irgendwie versuchen, die Gedanken schon mal ein bisschen darauf hinzulenken. Ja. Dann kommt also das Signing an sich. Sorry, Firma. Ja.
Nee, ich wollte nur sozusagen, weil ich habe das sozusagen selber auch erlebt, und hat es jetzt heute in dem anderen Interview auch, dass der sozusagen Verkäufer dann einfach zum Signing eben gar nicht erschienen ist, weil dann irgendwie plötzlich genau dieser emotionale Moment gekommen ist und gesagt hat, okay, eigentlich kann ich das gar nicht abgeben. Der Deal ist irgendwie, glaube ich, 4 Monate später dann doch zustande gekommen unter, ich sag mal, neuen Bedingungen. Aber es brauchte plötzlich so diese Reflexionsmomente, um für den Verkäufer dann wirklich da durchzugehen. Habt ihr für euch dann einen Trick oder ein Vorgehen oder irgendwie, dass ihr sagt, so schickt ihr den Verkäufer davor nochmal irgendwie zu einem Coach, der irgendwie nochmal 3 Fragen stellt oder
Ja, das nicht, aber ich glaube schon, dass man ein gewisses Gespür bekommen hat und auch ein bisschen näher am Menschen fragt. Ja, und da mag man vielleicht oder da mag ich, ne, wahrscheinlich meine Ich-Form, auch in den ersten Transaktionen ein bisschen mehr auf die Transaktion an sich geguckt haben. Mittlerweile gucke ich da sehr auf den Menschen an sich.
Der beste Deal des Tages. Folgt dem Podcast und hinterlass uns gerne eine Bewertung. Du zahlst dafür keinen Kaufpreis und hast einen wöchentlichen Return on Invest. Mit deinem Abo kann ich noch mehr spannende Unternehmer vor das Mikrofon holen. Danke dir. Und weiter geht's mit der Folge. Gerade weil du natürlich sozusagen, wenn du jetzt so durch den Prozess durchgehst, weil du natürlich relativ klar gesagt hast, vor dem LOI musst du eigentlich für dich die menschliche Seite ja schon stark für dich bewertet haben und für dich einen Haken dran machen, sagen, hey, mit auf der menschlichen Seite kommen wir zueinander, wir fühlen uns wohl, dass wir diesen Deal machen. Und ich kann mir eben vorstellen, gerade wenn man jetzt Systematik drin hat, so wie ihr sozusagen mehrfach Unternehmen zu kaufen, dass, glaube ich, dann einige Gespräche eben auch in dieser frühen Phase schon mal angestoßen werden können, im Sinne von, weißt du denn, was dir da bewusst ist? Also ist dir bewusst, dass du das Unternehmen jetzt dann auch wirklich verkaufst und was deine Identität als Unternehmer der letzten 30 Jahre dann natürlich irgendwie sich verändern wird?
Ja, absolut. Und vielleicht weil wir ja immer wieder auch auf die Systematik dann auch zurückkommen, vielleicht mal von dem Einzelkauf jetzt mal abstrahiert und dann den nächsten Schritt gegangen. Wie kommst du eigentlich auf Nummer 2 und Nummer 3? Ne? Also warum gerade die? Ja, da musst du dir natürlich vorher entsprechend auch den Gedanken darüber gemacht haben, was ist das Zielbild? Ne? Und immer vom Ende heraus gedacht. Ne, was ist das Zielbild, das ich gerne erreichen wollte? Und wir wollten jetzt mit der Citadel Systems zum Beispiel, ne, wollten wir eine deutschlandweite IT-Systemhausgruppe sein, ne, die als Champion wiederum auf ihrem Markt, ne, agieren kann. Ja, und die haben jetzt in diesem Jahr den Titel als bestes nationales Systemhaus verteidigt. Waren im letzten Jahr, sind sie in diesem Jahr, also von daher, das ist gelungen. So, das haben wir insofern am Anfang für uns festgelegt. Das möchten wir gerne sein. So, wie kommen wir dahin? Wie kriegen wir eine nationale Abdeckung? Ne? Ja. Dann, ne, haben wir eben geschaut, ne, wo gibt es regionale Cluster, ne, die wir dann auch vielleicht später mal zusammenfügen können. Ne, aber wir sind vor allen Dingen eben auch hingegangen und haben die nationale Abdeckung für uns als Ziel definiert. Und man muss uns halt kennen. Ne? Und warum? Ja, weil manche Kunden eben auch überregional agieren. Ne? Weil wir mit einer überregionalen Strahlkraft der Marke auch deutlich einfacher an Personal kommen. Und ja, Personal ist ein Problem in der Branche. Ne? Wenn wir eine Stelle ausschreiben, kriegen wir halt ein Vielfaches der Bewerbung von kleineren Marktteilnehmern.
Ja, stark.
Und das ist einfach so. Als ich 2020 die Marketingleitung ausgeschrieben habe, da habe ich 60 Bewerbungen schon bekommen. Das ist halt ein Unterschied. Ne? Da hast du eine Strahlkraft. Und so gehen wir übrigens auch an alle anderen Märkte dran, ne? Genau auf diese Art und Weise. Und du hast erstmal genau diese Selektion von, was kaufst du da? So ist zum Beispiel, wenn wir die Memoro mal betrachten, Bestattung hast du ja gerade gesagt, ne? Memoro AG kauft eben rund um Bestattung. So, ne? Memoro kauft genauso auch den Steinmetz, ne? Kauft genauso auch den Friedhofsgärtner. Und das ist also eine sehr, sehr eng gestrickte Wertschöpfungskette, die man da hat. Mhm. Auch das ist aus der Marktanalyse rausgekommen. Also wenn ich mal angeguckt habe, was ist denn eigentlich eine Wertschöpfungskette rund um Bestattung? Ne, ja. Da merkt man, wie eng das plötzlich zusammen ist, ne, wie verzahnt die zusammenarbeiten. Und plötzlich merkt man, okay, diesen Case kann man auch wieder anders stricken, ne, und kann eben in dieser Zusammenarbeit entsprechend auch nochmal zusätzlichen Wert heben.
Lass uns nochmal ganz kurz in das, wir kommen gleich zu der Memoro, weil das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, da reinzugucken. Da können wir ein bisschen fachsimpeln, weil ich ja die aus der gleichen Branche kam, vielleicht so.
Ja, aber lass uns gefreut. Okay, ne, dann safe best for last, ja.
Lass uns gerne nochmal sozusagen ins Acquisition System quasi reingehen. Habt ihr für euch da so richtig Standardprozesse definiert, dass ihr sagt, sozusagen, so geht ihr immer so vor, das ist in der Phase, wenn wir LOI haben, wenn wir in der Verhandlung sind, dass wir so gehen wir immer vor, wenn wir Signing und Übergabe machen und irgendwie, ich stelle mir das auch so vor, die ersten 100 Tage, wenn so ein Betrieb dann übernommen wird, auch da ist es ja, ihr schickt irgendwen da rein, der für euch sozusagen dann das Sprachrohr in das Unternehmen ist.
Nicht? Ja, Okay, aber fangen wir mal damit an. Hast du Standards? Ja. Natürlich, ne? Also wir haben für alles Standards, ne? Ansonsten kannst du eine solche Gruppe nicht aufbauen, geschweige denn bis zu 7, ne, die wir in der Spitze hatten. Von einigen haben wir uns jetzt mittlerweile auch schon wieder getrennt, ne, und haben dann aber die Standards, die du brauchst, ne, die sind das, was nachher auch dann diese Multiplizierbarkeit des Erfolgs geben. Ne, vielleicht funktioniert manches eben nicht ganz gut, aber wenn du es vorher nicht aufgeschrieben hast, wirst du es leider nicht merken. So, also, und du wirst es dir auch nicht für später mal merken, so, ne, was daran nicht funktionierte. Also von daher, ja, ne, diese Standards brauchst du. Und deswegen sind auch alle Dokumente, über die wir gerade geredet haben, die sind vollkommen standardisiert. Mhm. Sie haben natürlich immer gewisse Anpassungen an der einen oder anderen Stelle, aber sie sind standardisiert. Als ich dir gerade das Zweidrittelgespräch in der DD erzählte, das ist genauso ein Standard bei uns. Mhm. Die DD ist ein Standard. Es ist ganz klar, wie wir da miteinander vorgehen. Wir haben in diesen Dokumenten an sich auch eine Hinleitung. Ich sagte ja gerade, die Garantien sind so ein großes Problem. Mhm. Ja, deswegen leiten wir ab dem NBO schon hin zu diesem Katalog von Garantien. Die fallen bitte nicht vom Himmel. Schon im NBO hast du die ersten Ausschnitte davon, sodass man so nach und nach auf der anderen Seite auch eine Awareness schafft. Mhm. Ich werde Garantien abgeben müssen. Und ansonsten haut es einen um, dieses Dokument, was dabei kommt. Ja. Ja. Genauso haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, letztendlich auch den Vertrag, wenn er übersandt wurde, direkt hinterher zu telefonieren und zu sagen, am nächsten Tag oder zwei Tage später, lass doch unseren Anwalt, dich und deinen Anwalt einmal durch unser Dokument durchleiten. So, dann klären wir, wie wir was gemeint haben. So, ne, das hilft ungemein, ne, um auf der anderen Seite eben auch zu zeigen, ach, das meinten die ja gar nicht so. Man könnte insofern entsprechend ganz, den ein und denselben Satz kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise lesen. Insbesondere, wenn vielleicht eben der Anwalt auf der anderen Seite das auch nicht so häufig macht. Und der Steuerberater auf der anderen Seite das auch nicht so häufig macht.
Das erlebe ich tatsächlich auch nochmal aus Gesprächen und auch aus der eigenen Erfahrung, gekauft von jemandem, der seit Jahrzehnten Unternehmer ist und plötzlich mit so einem sehr juristischen Konstrukt quasi konfrontiert wird, weil er sozusagen sein Lebenswerk abgibt. Das ist ja sozusagen, da prallt sozusagen die rationale Vertragsstruktur gegen eben so ein emotionales, ich habe hier doch irgendwie 40 Jahre mein Baby aufgebaut und jetzt muss ich sozusagen ja dafür Garantien abgeben. Das fühlt sich dann irgendwie, als wäre es ein Angriff auf meine, ich sag mal, Integrität.
Ja. Du musst beidem Raum geben. Na, also ich sag nicht, wegen du musst das beides voneinander trennen. Das ist manchmal einfach nicht wirklich gut möglich. Aber nee. Du musst beidem Raum geben. So, ne? Die Demotion geht nicht weg, bloß weil man sagt, lass mal unemotional sein, wir müssen über die Sache reden. Mhm. Da bleibt die Emotion trotzdem vorhanden. Das heißt, ich muss auch der Emotion dann eben den Raum geben, dass man sie miteinander diskutiert, dass man miteinander Vertrauen schafft. Mhm. Und dieses Vertrauen, diesen Aufbau des Vertrauens, auch das ist entlang des Prozesses. Du kannst es nachher in der Integration, und da sprechen wir übrigens von einem 180-Tage-Plan, nicht von einem 100-Tage-Plan, sondern 180 Tage, weil 6 Monate hast du quasi ein Zeitfenster, in dem jeder erwartet, irgendwas wird sich verändern. Nach den 180 Tagen gibt es kein großes Verständnis mehr dafür, weil was du 6 Monate schon gesehen hast, ist doch eigentlich auch für dich als richtig anerkannt. Was ist denn jetzt daran falsch? Also in den 180 Tagen kannst du eine ganze Menge miteinander dann gestalten. Aber wenn du da jemanden reinschickst, wenn da letzten Endes wie ein Berserker durchgeht, ne, dann hast du nichts gekauft. Es ist super wichtig zu verstehen, dass man in einem, wir kaufen meistens Dienstleister und Händler. Ne, das ist wirklich in den Branchen, in denen wir unterwegs sind, da fühlen wir uns halt in diesen beiden besonders wohl. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Vita zu tun, weil ich das eben mein Leben lang gemacht habe. Das kann Zufall sein. Aber der Punkt ist der, dann kaufst du im Grunde genommen Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen und die Mitarbeiter. So, und wenn du da mit der eingehst, dann hast du nachher eben entsprechend nichts gekauft. Plötzlich ist rechtsrum also offensichtlich falsch, wir müssen linksrum gehen. Und der Dell-Betrieb, ne, wird jetzt alle auf Acer umgestellt. Ne, und die haben sich gerade letztes Jahr quasi gegen Acer entschieden, ne, und für Dell. Ne. Das Dümmere kannst du gar nicht machen. Ne, bloß weil die Gruppe halt das eine gemacht hat. Hättest du wahrscheinlich die DD schon anders machen müssen, aber egal. Ne, das Bild, ne, ist wiederum wichtig. Du kannst nicht da reingehen und die Leute nicht mitnehmen. Das heißt, Leute mitnehmen, ne, Leute dann begeistern, Leute aber erstmal verstehen. So, ich finde, das gilt für Vertrieb genauso wie für Integration. Vertrieb ist Fragen. Integration ist Fragen. So, ne? Und dann heißt es viel Klappe halten und zuhören. So, ne, das ist ein Punkt.
Sehr, sehr schön. Also das trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Also auch mit meiner eigenen Erfahrung, wo ich mich, glaube ich, nicht so ganz dran gehalten habe, aber ich dann sozusagen auch das ein bisschen am eigenen Leib erspüren durfte, wie schnell es dann quasi auch rumoren kann, wenn man dann doch zu schnell irgendwie versucht, Dinge zu verändern oder irgendwie anzupassen. Und da quasi Lieferanten und Kunden und halt eben insbesondere Mitarbeiter eben nicht richtig mitnimmt. Vielleicht nur sozusagen, um den Abschluss zu machen, weil vielleicht ist das sozusagen, du hast vorhin quasi nochmal diese Governance, was braucht es? Und du hast ja zu Recht hast du sozusagen mich berichtigt, Banken investieren natürlich nicht, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, ihr habt sozusagen die entsprechende Struktur gebaut, und wenn ihr jetzt sozusagen die entsprechenden Unternehmen ja kaufen wollt, das ist ja schon absehbar, wie habt ihr das finanzielle Konstrukt dahinter dann jetzt quasi aufgesetzt? Gab es sozusagen Finanzierungszusagen von Investoren? Also war das liquide Mittel, war schon auf dem Konto? Wie habt ihr das strukturiert, damit ihr dann auch wirklich loslegen könnt? Und dann, wenn ihr jetzt quasi mit einem Kunden oder mit einem Unternehmer im Gespräch seid, dass ihr dann halt auch wirklich zügig agieren könnt und nicht irgendwie nochmal eben eine extra Runde drehen müsst.
Ja, wir sind, also Evolutionsstufe 1, 2 und 3 unterscheide ich da immer. Evolutionsstufe 1 war die Citadel, ne, da hatte ich nur dieses eine Beinbild. Evolutionsstufe 2 ist die Castella, ne, die dann wiederum hingegangen ist und als große Kopiermaschine dieses Modell in andere Branchen reingetragen hat. Da sind wir in beiden Varianten sind wir inkrementell vorgegangen. Das heißt also immer in kleinen inkrementellen Finanzierungsschritten, ne, dass wir immer Kapitalerhöhungen auch durchgeführt haben, ne, Investoren mit an Bord genommen haben, immer aus dem Netzwerk heraus und natürlich auch Altena beteiligt an den jeweiligen AGs. Das ist also quasi so die Vorgehensweise gewesen, dass man Schritt für Schritt damit größer geworden ist. Mhm. Das ist ein Modell, das für uns natürlich insofern auch getragen hat, weil Fremdkapital, ne, mit reingeflossen ist, ne, und wir letztendlich in der Schnelligkeit, ne, auch irgendwo für uns da in einen Begrenzer gefunden haben. Das funktioniert nicht, wenn die Marktchance plötzlich wesentlich größer wird. Und das ist zum Beispiel in der gerade benannten Bestattungsbranche so, das ist aber auch bei Hausverwaltungen so. So, die Marktchance ist riesengroß. So, und da kommen wiederum die zuständigen, bei uns waren es Vorstände, es werden jetzt in Evolutionsstufe 3 Geschäftsführer, die kommen eben und sagen, ich kann gleich 4 Dinge auf einmal kaufen. So, hast du Geld? So, und dann sagen wir eben, ja, inkrementell muss jetzt eins nach dem anderen. Ganz vergessen. Ja, so, ne, genau. Das ist zu langsam. Nur deswegen sind wir jetzt den Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, dafür müssen wir eine Fondsstruktur aufsetzen. Das ist Investitionsstufe 3, ne, dass man dann also einen Nachfolgefonds, den Castella Archway Fund, ne, dann aus der Taufe hebt und dafür vorab von Investoren Geld einsammelt, damit man da einfach auch genau diese Marktchance greifen kann, weil in Deutschland 600.000 Unternehmen einen Nachfolger suchen.
Okay, das heißt also, um nochmal deine Evolutionsstufen sozusagen durchzugehen. Du hast es sozusagen in der Citadel sozusagen erstmal quasi selber gemacht, also erstmal selber gebaut. Als zweites sozusagen dann gesagt, okay, lass uns das, was ich sozusagen in der Evolutionsstufe 1 gelernt habe, lass uns das mal sozusagen systematisieren und auf andere Branchen kopieren.
Genau.
Und Evolutions 3 ist jetzt quasi eine Fondsstruktur, damit du quasi dann dieses, ich sag mal, Kopieren irgendwie, dass ihr da entsprechend auch schnell reagieren könnt quasi die Investments dann irgendwie sehr, sehr schnell tätigen könnt, dass das Geld irgendwie sozusagen direkt zur Verfügung steht.
Mhm. Und die Geschäftsführer vor allen Dingen sich dann auch fokussieren können, ne, auf den operativen Betrieb, um dann wiederum auch die jeweiligen Gruppen zu bauen. Ne, denn in der Vergangenheit mussten sie sich natürlich auch um Finanzierungen mitkümmern. Ne, und das ist ein Salzwasser.
Mhm. Wie groß muss man sich eure Struktur auch vorstellen?
In der Spitze hatten wir, wie gesagt, wir haben ein paar Sachen schon verkauft. Ne? Manche Sachen funktionieren auch mal nicht, das gehört auch dazu. Aber in der Spitze hatten wir jetzt so ungefähr 70 Millionen Euro Umsatz über 400 Mitarbeiter. Mhm.
Das ist sozusagen dann über die Citadel und die angrenzenden Beteiligungen sozusagen hinweg. Mhm.
Genau. So, und in der Holding oben drüber, so in der Castellanova, sitzen 15 Leute.
Ja. Wie würdest du sagen, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen gucken in diesen Nachfolgemarkt, du hast ja gerade gesagt, das ist eine totale Chance, gerade eigentlich in diesen Nachfolgemarkt reinzugehen. Wo würdest du sagen, unterschätzen die meisten dieses Buy-and-Build-Konzept?
Oh, da gibt es so viele Punkte, die unterschätzt werden. Fangen wir mal mit dem wichtigsten Punkt an, Integration. Das integriert sich nicht von alleine. Und ohne Integration hast du nichts gekonnt. So, das heißt Buy and Build. Und beide Worte sind sehr ernst zu nehmen. So, ne, da wo kein Build, hast du keinen Wert. Das heißt, also hast du Buy and Collect gemacht.
Ja.
Das bezahlt dir niemand. Ne, im Gegenteil, das wird dich in die operative Hölle bringen, ne, weil du dann eine Vielzahl von Betrieben hast, die für sich immer noch alleine stehen und auch für sich alleine stehend, ne, ganz individuelle Probleme erarbeiten. Statt, ne, eine gruppenweite Struktur zu haben, die dann auf Gruppenebene natürlich ihre Probleme hat, aber trotzdem, ne, gleichgerichtet, ne, arbeitet. Die hat Resilienz. Ne, wenn der Markt dann mal hustet, ne, dann kann wiederum der eine den anderen, ne, dann auch mal unterstützen. Das funktioniert sonst nicht bei Buy and Collect.
Ja.
Wenn wir jetzt mal aus Investorenperspektive sprechen, gibt es dafür natürlich auch gar kein Multiple mehr. Ne? Also die Zeiten sind vorbei, falls es die jemals gab. Mhm. Und der zweite Fehler ist der, zu denken, das sei irgendwie einfach, das zu finanzieren. Mhm. So, kaufen kann jeder, ne? Finanzieren nicht.
Was ist das Geheimnis? Ne? Was ist das Geheimnis, sowas zu finanzieren, das du verraten kannst? Also sind es die Kontakte? Brauchen wir die guten?
Am Ende ist es auch da wie eine Vielzahl, aber es ist natürlich Kontakte. Wenn ich heute spreche, hatte ich eben bei über 100 Banken mittlerweile eben meine Kontakte. So, also von daher, man häuft dann sehr, sehr viel an Kontakten dabei an. Man hat aber auch, abgesehen von den Kontakten, eine Struktur, die überhaupt erstmal irgendwo bankable ist. Mhm. Wenn die Struktur nicht bankable ist, ne, hilft auch das beste Target nichts. Ne, das wird dann einfach insofern nicht finanziert. Und dann muss Buy and Build auch dem Käufer schmecken. So, ne? Buy and Build findet irgendwann die nächste Stufe. So, und wenn ich mal jetzt in dem Bild bleibe, ne, ich kaufe immer 1 bis 5 Millionen Euro Unternehmen. Jetzt stell dir mal vor, du hast schon deine 40, 45, 50 Millionen Euro an Umsatz. Na, und du gehst wieder zum nächsten 1 bis 5 Millionen Euro Tag. Macht dich das jetzt wirklich besser? Größer? Ist noch irgendwo da die Tachonadel dann berührt? Wenig. Na, natürlich ist man stolz auf alles, was man tut, aber nichtsdestotrotz, man würde sich eher freuen, mal 20, mal 30 Millionen Euro große Firmen zu akquirieren, weil man mittlerweile größer ist. Na, und da ist es auch ganz klassisch, ne? Man muss wissen, wer Hund und wer Schwanz ist. Ja. So, ne? Also, das geht nicht anders. So, ne? Also von daher, trotzdem, dieser Hund, der wird halt immer größer und immer größer, und dann möchte ich ganz gerne auch, dass meine Targets mir wachsen. Und dieses Thema Target wachsen, das führt dann aber auch zu anderen Finanzierungsbedarfen, und dann gibt's einen anderen Eigentümer, der sagt, den Finanzierungsbedarf, das ist genau meine Klasse, da gehe ich rein, und jetzt nehmen wir das Ding mal von 50 und machen 250 Millionen Euro draus. So, das ist nicht unser Geschäftsmodell, und dann kommt's noch ganz normal zu demjenigen, für den es dann passen muss. Das heißt, auch da musst du vom Ende heraus denken. Wenn ich irgendwann entsprechend diese Größe habe und sie sprengt meinen eigenen Rahmen oder meine eigene Strategie, viel wichtiger, dann, was schmeckt denn dem Nächsten?
Genau.
Oder lasse ich dann das Unternehmen verhungern? Ist ja keine Option, ne?
Ich habe im ersten Moment gerade kurz gedacht, wie groß ist diese Gefahr, ja eigentlich genauso zu denken, so komm, jetzt haben wir irgendwie 15 Unternehmen in der Größenordnung 1 bis 5 Millionen gekauft. Denn um die Tarnnadel jetzt mal wirklich zu bewegen, jetzt kaufen wir das nächstgrößere Unternehmen oder eher irgendwie so 10, 15, 20 Millionen Targets. Und das ist ja ein ganz anderes Spiel.
Ja.
Sich da sozusagen im Zaum zu halten und zu sagen, das ist nicht meine Strategie, darin sind wir nicht gut. Das muss eigentlich sozusagen jetzt der nächstgrößere Akquisiteur quasi machen, und wir geben jetzt sozusagen das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe jetzt quasi in die nächstgrößeren Hände. Richtig. Und jetzt könnte man sagen, das nennt man Strategie. Das ist wirklich so wirklich auch zu sagen, hier starten wir, da enden wir. Und wir haben vom Ende gedacht, genau wie du sagst, ab einem gewissen Zeitpunkt geben wir dann auch wieder ab, weil das ist eben nicht mehr die Kernkompetenz, mit der wir an den Start gegangen sind.
Genau, das ist Begrenzung, ja.
Stark, ja, das finde ich sehr gut. Wir müssen noch ganz kurz über Memoro sprechen, Bestattungsinstitute. Ich bin seit vor 10 Jahren in diese Branche reingegangen, habe Software für Bestattungsbetriebe entwickelt und habe das vor 3 Jahren verkauft, mein Unternehmen. Oder für 4 Jahren, glaube ich, inzwischen. Und ihr geht da jetzt rein. Und ich habe damals schon, als ich die Softwarebranche sozusagen in diese Branche gebracht habe, immer wieder drüber nachgedacht, eigentlich wäre es ja total spannend, Bestattungsinstitute eigentlich am laufenden Bande aufzukaufen. Damals kannte ich Rollups, Buy and Build, M&A noch gar nicht so sehr. Es waren immer so die bösen Investmentbanker. Inzwischen finde ich den Weg tatsächlich ganz attraktiv, weil Bestattungsinstitute, also viele der Dinge, die ich sehe, passen da sehr gut, ne, zusammen. Also kleine fragmentierter Markt, der Markt ist sehr fragmentiert, viele kleine Betriebe, die aber alle durchaus sehr profitabel arbeiten. Was siehst du noch Spannendes in dieser Branche, dass da reinzugehen.
Da ist ja so viel, da ist so vieles drin. Ich habe gerade schon diese Verquickung der Wertschöpfungskette wiederum dann auch schon genannt. Na, schon in den ersten Brancheninterviews, die wir geführt haben vor vielen Jahren, wurde uns schon so der Titel des Aktentaschenbestatters dann mitgeteilt.
Ja.
Das ist mir so hängen geblieben, weil er mir gleich mehrfach dann erzählt wurde von verschiedenen Seiten. Ja, was ist das für jemand? Ne, der geht zu einem Trauerfall hin und nimmt quasi dann seine Liste auf und hat alles andere outgesourced. Dann geht er mit seiner Liste hin und hat für alles einen Dienstleister und den, in Anführungsstrichen, den siehst du nie wieder sozusagen. Ne? Das ist der Aktentaschenbestatter. So, also das zeigt ja schon mal, wie professionell die Wertschöpfungskette in diesem Markt eigentlich schon längst ist.
Mhm.
Gleichzeitig aber ist die Einzeldienstleistung unter Umständen auch sehr undigital. Ne? Passiert eben, ich habe gerade von dieser Liste gesprochen, ne? Ist meistens nicht auf dem iPad. So, ne? Also
wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht. Also
ja, also das ist aber tatsächlich entsprechend auch etwas, wo man natürlich hingehen kann und Digitalisierung nochmal mit nach vorne eben bringt. Ne? Und das ist auch noch ein weiterer Treiber. Ne? Digitalisierung geht auch weiter zu, wann fange ich eigentlich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und so ist zum Beispiel ein einem im Büro Vorsorge, ne, als Tochtergesellschaft, dann auch bei den Vorsorgeversicherungen, ne, dann auch unterwegs und hat dort wiederum auch ein sehr gutes Angebot, ne, dass man eben sich frühzeitig damit auseinandersetzt. Und das sind so Leistungen, die kann man untereinander wiederum auch austauschen. Und das ist so etwas, man kommt immer mehr in eine Branche rein, versteht immer mehr, wie man da auch Wert schöpft. Und gleichzeitig ist das Netzwerk untereinander bei einer Tätigkeit wie dieser, ne, auch sehr wichtig, weil das ist 24/7. Und wann der Trauerfall kommt, das planst du nicht, ne, und mit Geschäftsschluss ist da auch nicht. So, wenn nachts um zwei die Polizei ruft, ne, dann wiederum ist nachts um zwei der Einsatz.
Ja.
Und da hilft es ungemein, nicht allein zu sein.
Ja. Da würde mich interessieren, wie schützt ihr euch davor? Also, weil die Wertschöpfungskette könnt ihr ja quasi jetzt, also breit spannen bis zum geht nicht mehr. Wie schützt ihr euch davor, dass ihr quasi dann nicht zu breit und dann sozusagen sehr fragmentiert werdet, sondern dass ihr dann dennoch irgendwie sozusagen wiederholbare Prozesse auch hinkriegt?
Ja, also natürlich hast du auf der anderen Seite dann wieder deine Organisationsstrukturen, die du dann aufbaust, dass du also in Business Unit-Logiken denkst, ne, um dann wiederum auch Business Units auch anders zu besetzen, ne, dass also jede Business Unit quasi den einen Menschen hat, der sich auch um diese eine Tätigkeit quasi kümmert, ne, und das braucht es einfach, ne, Fokus wiederum in den Einzelbereichen, aber natürlich darfst du nicht so breit gehen, jetzt die gesamte Kette abzubilden. Mhm. Na, es ist immer so, dass das jeweilige Gewerk des einen, das des anderen unterstützt, und man quasi mit dem Stellen des Schreibtisches, ne, in das Gewerk oder in den Schauraum des einen nachher die andere Dienste so mitvertreiben kann. So, ne? Das ist total sinnvoll dann. So, ne? Und so, glaube ich, ist gerade die gerade genannten vier Bereiche, in denen wir da unterwegs sind, erstmal reichen sie uns an Komplexität.
Ja. Vielleicht so ein bisschen letzte Frage, wenn du generell auf das Thema Unternehmensnachfolge so ein bisschen guckst, und ich glaube, wir sind uns einig, das ist gerade irgendwie eine Chance für viele Unternehmer, da irgendwie reinzugehen. Wo würdest du gerade sagen, was sollte jemand, der Interesse für dieses Thema hat und sagt, okay, ich kann mir über das Thema Nachfolge, kann ich mich unternehmerisch betätigen, ich kann in die Rolle des Unternehmers reingehen. Was wären so für den, was wären so aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung so die ersten Schritte, die so jemand tun und gehen sollte?
Also erstmal Gratulation, ne, weil ich glaube, dass Unternehmensnachfolge in einer Developed Economy wie in Deutschland, ne, gilt aber für andere Developed Economies genauso, eine der größten Chancen neben KI ist. Na, und das ist einfach ein Thema, ne, wo viel mehr drüber gesprochen wird oder werden muss. So. Wo fängt man an? Ich glaube, man fängt mit einer wichtigen Unterscheidung an. Ne? Damit kann ich mir das vorstellen oder habe ich das gesucht? Denn Unternehmensnachfolger zu werden, heißt nichts anderes als Unternehmer zu werden. Und das ist ein ganz anderer Lifestyle, ein ganz anderes Leben, als man es vorher als Manager hatte. Ohne Manager gewesen zu sein, zu sagen, jetzt machen wir Unternehmensnachfolge, das kann man aus meiner Sicht wirklich sich nicht antun. Ne? Wenn man nicht schon mal Menschen geführt hat, ne, dann sollte man das nicht machen. Ne? Weil dann gucken viele, viele Augen auf einen. Und das Allerschlimmste wäre, wenn das klappt. Ne? Und man hat wirklich dieses verdammte Unternehmen gekauft, weil die gucken dann auf einen und sagen so, jetzt sagen wir bitte, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. So, und das geht dann relativ zügig, dass sie merken, das funktioniert nicht. So, ne? Der nächste Punkt ist, glaube ich, der, sich diese Frage, ne, lass mal zurückgehen, ich habe das noch nicht genug ausgeführt, kann ich mir das vorstellen, habe ich das gesucht? Es gibt extrem viele kalte Nächte, die auf einen warten. In diesen kalten Nächten wird nichts anderes als, das habe ich so gewollt, das habe ich so gesucht, einem helfen. Ne, um da durchzukommen. Und als Unternehmer reicht es auch nicht, einen Plan A und Plan B und Plan C zu haben, sondern da braucht es D, E, F und G, wenn es notwendig ist. So, denn geht nicht, gibt's nicht. Ne? Totgehen ist verboten, also letzten Endes, was machst du jetzt? So, und dann guckt nachher auch wieder jeder zum Unternehmer. Und dann kann ich nicht sagen, weißt du was, morgen schreibe ich meine Kündigung.
Ne? Ja.
Das muss man sich einfach vor Augen halten. So, dass das halt nicht geht. Und wenn das nicht geht und man sagt sich, das ist genau das, was ich will, ne, das soll mein Ding sein und ich möchte genau in den Momenten dann auch die Antworten finden, dann ist es toll. Dann kann ich weiterdenken. Und dann gibt's dieses Thema, habe ich schon mal geführt, dann gibt's genau das Thema, aber auch, wie kann ich es finanzieren? Habe ich irgendwelche Mittel? Und da gibt's auch super viel, was jetzt gerade auch mir immer mal wieder so bei Social Media ausgespielt wird von Menschen, die einem sagen, ach, eigentlich brauchst du gar nichts. Alles gut, ne? Es gibt so viele Fördermittel. Ja. Und
ne? Mit null Eigenkapital in der Firma kaufen.
Ja, so ist es halt nicht. Ja. Ne? So ist es nicht. Und ich finde es unfair, ne, an das dann vorzugaukeln. Ne? Und dann redet man sich die Welt dann doch wieder schön, dass das ja doch total das Leben ist, obgleich ich gar nicht die Funds dafür hatte. Und man muss das Geld wieder zurückzahlen. Ne? Irgendwann ist da auch Zahltag. Ne? Und auch eine Bank möchte gerne ihren Kredit zurückhaben. Und das müssen wir halt alles mit einrechnen. Und letzten Endes, es tut gut, vom Ende rauszudenken. Auch das eigene Unternehmen, ne, hat dann einen neuen Unternehmen mehr. Und auch denen wird man dann irgendwann sagen, wie sieht's mit deinem Nachfolger aus? Wenn ich also irgendwo reingehe, schon an die Nachfolger anfangen zu denken, ist am Anfang ein wunderbar theoretisches Spiel. Und solange es theoretisch ist, tut's nicht weh. Dann kann ich das ganz einfach und unbeschwert machen. Je älter ich werde, desto mehr tut's weh. Desto mehr ist die Unbeschwertheit weg. Irgendwann wird's verzweifelt.
Ja. Genau. Fühle ich tatsächlich genauso. Vom Ende her denken, wer will ich eigentlich sein? Und ich will dem Ganzen aber dennoch noch einen kleinen Twist geben, weil ich glaube, das ist sozusagen, da fühle ich immer so ein bisschen, das ist mein persönlicher Purpose. Ich habe festgestellt, wenn ich, also abgesehen von den kalten Nächten, und wenn ich mir öfters gesagt habe, ich habe das so gewollt, ich habe das so gewählt, sage ich mir irgendwie sehr oft, es ist eine der schönsten Lebensformen, die ich mir überhaupt vorstellen kann, weil ich so sehr in die Selbstwirksamkeit komme. Ich als Unternehmer habe die Vorteile, ich kann wirken, ich kann sozusagen Dinge voranbringen. Ich trage aber natürlich am anderen Ende auch sozusagen die Konsequenzen, wenn etwas eben nicht in die gewünschte Richtung geht, aber dadurch spüre ich, und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Plädoyer, dadurch spüre ich so viel Lebenswirksamkeit, mein eigenes Leben wirklich in die richtige Richtung zu bringen.
Das ist ein Wort, das ich mitnehmen werde. Selbstwirksamkeit, ne, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, das stimmt.
Vielen Dank für diese großartige Folge. Wir haben wirklich uns dem ganzen Thema so ein bisschen gewidmet. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir ein Unternehmen so ein bisschen auf systematischer Art eigentlich aufbauen und dann eben quasi eben nicht nur organisches Wachstum, sondern eben auch wirklich anorganisch sich das anzugucken und zu sagen, was braucht es für Strukturen, die dann eben dazu führt, auch mehrere Unternehmen zu kaufen. Genau, man übernimmt ja quasi Kultur, ein Team, man übernimmt eine ganze Geschichte und das hast du nochmal irgendwie schön dargestellt, dass es eben so viel irgendwie um die Menschen geht, auch wenn wir über die nackten Zahlen ja eigentlich so viel sprechen können. Und dennoch, dass sozusagen die ersten 100 Tage erstmal brauchen, um das Gefühl mit den Menschen eigentlich aufzubauen, um dann eigentlich wirklich in die Handlung zu kommen. Daher vielen, vielen Dank, dass du sozusagen das mit uns geteilt hast. Und vielleicht einen kleinen Hinweis, den ich mir erlaube für unsere Zuhörer. Wir haben jetzt neben dem Podcast haben wir eine kleine Community gegründet, wo zukünftige Unternehmensnachfolger sich gerne gemeinsam austauschen wollen. Wir wollen sozusagen dazu beitragen, dass mehr Wissen aufkommt, dass wir Wissen teilen können, dass wir uns connecten. Also an die Zuhörer, die Lust haben, sich da auszutauschen, gibt es auf jeden Fall eine Bipreneur-Community. Da dürft ihr gerne beitreten. Tobias, vielleicht an dich. Wo findet man dich und wer sollte am besten auf dich zukommen?
Man findet mich mittlerweile auf Social Media sehr stark. Genauso, weil ich halt sage, über Nachfolge muss mehr gesprochen werden. Da freue ich mich. Dann habe ich jetzt genauso Success in Succession, meinen eigenen Podcast, wo ich einfach schlichtweg auch über Nachfolge spreche. Da findet man mich, ne, und da auch gerne folgen. Das macht keine Konkurrenz, im Gegenteil. Ne, sollte viel mehr darüber gesprochen werden. Wir können eigentlich dem Markt nur helfen. Die 600.000 Unternehmen, die keinen Nachfolger finden werden, ne, die sind ein klares Thema. Ne? Denn neben den 600.000 gerade, die einen suchen, gibt's halt auch die anderen, die keinen finden. Und die Zahl ist im letzten Jahr das erste Mal entsprechend größer gewesen als die erste. Und das ist krass.
Mhm.
Ansonsten auf jeden Fall gerne natürlich auch einer Castellanova, ne, mal einen Besuch abstatten, auf der Website mal umgucken, ne, was da so alles passiert. Ne, wir haben immer mal wieder Stellenausschreibungen für Geschäftsführer, für unsere entsprechenden Verticals, die da entstehen. Also da sind wir natürlich auch immer gerne da und da gerne ansprechen.
Ja, kann also in dem Fall ja auch ein guter Einstieg sein, zu sagen, ich gehe nochmal irgendwie 2, 3, 4 Jahre in der Geschäftsführerrolle und schnupper schon mal so ein bisschen das Unternehmerleben, bevor ich dann vielleicht sogar mit euch zusammen dann das nächste Target kaufe.
Ist das ja, also jeder Geschäftsführer bei uns ist auch beteiligt, ne? Also von daher, das gibt's bei uns gar nicht anders.
Sehr gut. Vielen Dank, Tobias, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und machen ein Update in 6 oder 12 Monaten, wo ihr dann steht, und bin sehr gespannt auf euren Progress.